Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 147. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Du weißt sicher noch, für wen es letzte Woche eine Blindverkostung war.
Ja, nämlich für mich und für die.
So ist es.
Gleichzeitig.
So ist es.
Wir haben Monika und Armin Thement in der Südsteiermark besucht.
Yes.
Und es war wirklich, wirklich spannendes Gespräch. Voll also ich habe mich schon sehr darauf gefreut gehabt, weil ich mir gedacht habe, so ein großes Weingut, wir haben alle möglichen Größen und es ist immer wieder spannend, so die Unterschiede zu sehen einerseits zwischen großen Weingütern und kleinen, was die bewegt. Und ich meine, natürlich haben wir ein bisschen die Themengeschichte durchbesprochen. Klar,
die braucht es auch, ist richtig. Auch wichtig.
Aber dann haben wir auch wirklich viel geredet mit Monika und mit Armin über Sachen, die sie aktuell beschäftigen, über aktuelle Geschehnisse, über die Entwicklungen in den letzten 10, 15 Jahren. Also alles, wo der Armin quasi dann schon gemeinsam mit seinem Bruder und mit seinem Papa federführend war. Und natürlich auch, wie die Monika da dazu gekommen ist. Auch das war sehr spannend.
Ja, ganz, ganz, ganz interessant und ist eine super spannende Diskussion auch geworden in vielen Teilen.
Finde
ich. Deswegen war eine sehr, sehr coole Folge, finde ich.
Genau. Und ich meine, cool hat es natürlich auch der Wein gemacht. Müssen wir schon ehrlich sein, der Wein war spitzenmäßig. Und es war natürlich eine Freude, dass wir das als, ich glaube zumindest als erstes im Podcast haben wir es gehabt, von allen anderen.
Ja, ja, genau. Also gerade noch nicht auf dem Markt befindlich quasi.
Das kommt jetzt Sommer.
Im Sommer. Ganz spannendes Ding und ja, war richtig geil.
Genau, Rizirek XT, Sauvignon Blanc steht noch hinten oben, nicht vorne.
Genau, zu Recht.
Und zu Recht, richtig.
Und zwar 15,
also ja, schon 15. 9 sehr, Jahre sehr auf der Hefe, Wahnsinn.
Na gut.
Ja, jetzt wieder was anderes.
Gehen wir es wieder mal an mit einer regulären Folge quasi.
Yes.
Ich meine, regulär ist fast ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn ich da neben mich schaue, wo da zwei Glaseln stängern mit Wein, also nicht nur eins, sondern zwei Weine.
Das ist richtig, du hast beide Gläser erkannt, es ist beides mal Wein. Erzähl mir mal ein bisschen
das
mehr.
Das weiß ich noch gar nicht, ja, stimmt eigentlich. Also ist sicher mal, dass ich zweimal Weißwein im Glas habe.
Richtig.
Ist sicher aber auch, dass, ich nenne es jetzt Glas Nummer 1, ein bisschen intensiver, dunkler von dem Gold her ist.
Ich finde auch, dass das fast so ein bisschen in dieses... Es geht dann ins Lachsige, wenn dieses Orange fast
ja,
geht.
Ja, es hat so was leicht Ockermäßiges dazu
Ocker,
quasi.
Ja, da ist es.
Und ist insgesamt von der Farbe her ein bisschen dumpfer.
Ja, genau.
Und das zweite Glas quasi ist ein bisschen strahlender, heller.
Genau.
Also das ist so dieses klassische Goldgelb, wobei so ein bisschen Strohgelb auch dazu. Also
voll.
Einfach ein bisschen das Hellere. Gut.
Genau.
Und dann werde ich mal in Glas Nummer 1 hineinrichten.
Kostglas 1, genau. Das ist schon absichtlich so gereiht.
Da kommt mir mal gleich ordentlich was entgegen. Man könnte es Funk nennen.
Nenn es doch Funk.
Ich nenne es mal Funk, aber es kommt da so ein bisschen eine, ja, so ein bisschen eine speckig-fleischige Reduktion sein.
Durchaus.
Also ein wenig Saustall.
Indeed.
Ja, also so richtig. Aber sehr spannend, dann ist da drunter sowas, was fast für mich so ein bisschen in Richtung Kamille auch geht.
Ja, da haben wir jetzt Kamille,
also
meiner
Kamille,
Meinung nach.
Kamille, Vollgas.
So dieses Heublumen,
Kräuterwiese, ja, ja. Also Kräuter im Sinne von ja, so einer Kamillen- und Heuwiese eher, nicht Kräuter. Nicht,
ja.
nicht dieses kräutrige Thema, sondern eher halt wirklich dieses ja, gelbe Wiese, so ein bisschen floral
genau.
Dazu. Und das hat schon so ein bisschen einen Apfelton dazu.
Ja, in dieser Kräuterwiese liegen dann so Mostäpfel
die
oder
schon
Mostbirnen
dort. Ja.
Vielleicht sogar.
Genau.
Ja, genau.
Also halt schon so ein bisschen angequetschte Kernfrucht halt quasi. Und so was ganz Leichtes, Steinmehl drüber gestrahlt auch noch so drunter. Also liegt da so noch... Drunter, drüber gestrahlt, drunter.
Sehr gut.
Schwierig, aber.
Das ist nämlich gar nicht so leicht zu finden, finde ich. Aber je länger du den Wein dann im Glas hast, also.
Ja, das im ersten Reinrüchen überfordert es dich mal ein bisschen, finde ich.
Ja.
Also dieses reduktive Saustall-Thema überfordert dich mal ein bisschen. Aber weiter rein kommt es dann. Und das hat auch so. Ja, so ein bisschen eine Apfelschale auch dazu. Also das ist nicht nur dieser reife. Eingequetschte Apfel oder Birne, sondern das hat auch so ein bisschen was Frischeres über diese
ja,
Schale.
Ja.
Spannend. Ist ein bisschen Gewürz, also das ist schon in der Nase. Also das ist sehr expressiv, auch durch dieses Reduktive, das da halt ein bisschen drüber liegt.
Ja.
Aber schon sehr spannend zum Reinriechen und zum Ergründen.
Es hat wieder mehrere Schichten, ne?
Voll. Na gut, ich nehme mal einen Schluck.
Ja.
Sehr spannend. Ich habe mir jetzt da im Kopf mehr Säure erwartet, muss ich sagen. Mhm. Die ist schon da, weil die ist ein bisschen gebuffert in dem Ganzen. Mhm. Du spürst hintausse, dass kommt's dann doch nochmal anzieht.
Kommt's, genau.
Voll. Weil zuerst, finde ich, geht der ein bisschen unter. Mhm. Also dieser ganz erste Schluck, da fällt mir die Säure.
Das ist jetzt auch dieser allererste Schluck. Aber
die
es ist dann
noch,
hinten noch,
es schiebt immer noch. Ja, die schiebt immer noch mhm. weiter. Ja.
Aber gepaart mit diesem Gerbstoff.
Mhm.
Aber das ist dieser Pairing dann am Schluss.
Aber mit einem feinen Gerbstoff. Ne? Das ist jetzt nicht ultra also, ja. intensiv, sondern
das beschreiben
ist
wir das, genau.
ganz, ganz feines Ding.
Aber ich finde, das wird erst am Schluss spürbar. Ich finde, ja, das kommt alles kommt, erst am Schluss und zirkt dann an.
Genau. Also am Anfang macht es einmal so ein bisschen einen Bogen und bleibt so 3-4 Sekunden stehen.
Ja, genau.
Und dann denkst du so,
aha, was jetzt?
Ui, das geht sich ja gar nicht aus. Und dann auf einmal kommt die Säure und fährt weiter.
Und macht so, let's go.
Gar nicht finde ich über diese Ultra-Intensität, sondern eher über diese Persistenz quasi, dass das einfach das fährt und fährt und fährt und fährt. Das ist kein Sportwagen so von der Säure her, sondern das ist ein Auto, wo irgendwer gerade das Gaspedal durchdrehen hat. Aber es kann eigentlich gar nicht so schnell fahren, aber es geht sich trotzdem ganz gut aus über die Distanz.
Ja.
Voll witzig.
Es ist nicht der 100-Meter-Sprint, sondern der...
Nein, das ist eher so ein 3000-Meter-Hürden.
Ja, genau.
Keine Ahnung.
Genau, was so auch immer. Ist das.
Da ist alles dabei. Nein, aber am Anfang habe ich mir echt gedacht, da fällt die Säure. Mhm. Aber dann kommt das wird auch wirklich so... Zitrus kommt da dann halt durch, weil wirklich ja. diese Säure in den Vordergrund tritt. Es wird salzig hinterher. Das ist cool. Und diese Würze von diesem mostigen Apfel bleibt aber bis am Schluss eigentlich, finde ich.
Ja.
Also das bleibt mir immer noch, wo ich ein bisschen so dieses Gewürze-Würz-Thema habe, das da bleibt hinten. Aber lass mich nochmal einen zweiten Schluck nehmen. Mhm. Es wird insgesamt fast auch gelbfruchtiger.
Mhm. Weniger also, Most, genau.
Ja, wobei, also schon dieses... Schon reifere Frucht so ein mhm. bisschen.
Aber ich habe da nicht dieses Moss-Thema, das in der Nase ganz klar ist.
Nein, es geht auch, finde ich, insgesamt viel mehr in diese Steinfrucht-Richtung rein.
Ja.
Zieht sich viel mehr in so ein Pfirsich-Thema ein bisschen eine. Spannend. Und dann fährt halt dieses Zitronending da durch.
Und ich finde, das ist wirklich ein Wein, der sich hinten zusammenzirkt.
Ja, ja, definitiv.
Zusammenzirkt und gerade wird dann.
Genau, der wird gerade. Also am Anfang ist das wirklich... Das ist überall verteilt mhm. am Gaumen, aber sofort. Bleibt halt kurz einmal stehen.
Ja, genau.
Genau. Also, wo du da wirklich denkst, okay, das ist jetzt auf einmal doch ein breiteres Drum, als wir jetzt in der Nase zu erwarten. Und dann zieht es wirklich schön zusammen und fährt durch.
Ja.
Mhm. Und Gerbstoff, ja, ganz am Schluss merkst du es.
Genau.
Aber das ist so drinnen, dass es keinen stört.
Ich glaube, das braucht er auf jeden Fall.
Ja. Hilft ihm ein bisschen, dass er dem Struktur gibt, weil ich glaube, sonst wird das zusammenfallen.
Ja, ganz genau. Also ja. ich glaube, es braucht die Säure, diesen Gerbstoff.
Ja, ja glaube ich auch. Mhm. Weil die Säure allein tut es nicht ganz.
Ja.
Mhm. Spannend.
Schau dir mal das Zweite an.
Ich schaue mir
mal
das Zweite an, weil ich überlege natürlich schon die ganze Zeit, was das jetzt sein könnte. Ja. Das Zweite ist in der Nase weit weniger expressiv. Das ist sehr zurückhaltend gerade. Sehr kühl insgesamt, da wie das daherkommt. Voll auf der frischen Seite.
Ich finde, wir sind da, also die Frucht kommt nicht sofort raus, aber wenn du dann die Frucht hast, ist die sehr, sehr klar.
Ja, 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 das
ganz
ist insgesamt.
Klare, cleane Frucht.
Genau, das ist sehr clean, das ist einmal vollkommen, bin ich voll mhm. bei dir. Und es ist viel weniger das ablenkt von der Frucht. Beim ersten, finde ich, sind so viele Faktoren.
Da ist viel los, genau.
Genau, da ist wirklich viel los und die lenken dir also ein bisschen von diesem Fruchtthema ab. Da ist halt diese Frische, die da mal zuerst entgegenkommt und das ist einmal ein bisschen zurückhaltender, aber dann kommst du halt in so eine Fruchtthematik rein, die aber, finde ich, viel mehr in diese Steinfrucht geht, als wie in das Kernobst.
Ich finde so leicht unreife Nektarine passt da ganz gut
ja,
hin.
Ja.
Und weniger unreifer so Weingartenpfirsich, so weiß.
Ja, es ist Pfirsich. Weißer Pfirsich gefällt mir am besten da dazu, ja. Oder halt so harte Nektarinen ein bisschen.
So Ringlotten sind ja auch ganz, ganz stark da bei mir. Aber ich weiß, wie das kennt, die Hälften nicht.
Nein.
Aber das finde ich passt fast am besten.
Ja.
Weil das auch dieses ganz Klare hat, dieses Helle, Klare und es ist trotzdem gelbfruchtig.
Ja, es ist gelbfruchtig, aber sehr hell, ja.
Ja.
Spannend. Und sonst ist da in Wirklichkeit, also das ist wirklich fokussiert auf dieses Fruchtthema. Das ist nicht schreiende Frucht, absolut nicht. Das ist nicht kitschig, aber das ist das Thema.
Ja, schon klar, nur da ist natürlich dieses Steinmehl-Thema.
Genau, das stimmt. Das Steinige mit dieser frische Kühle, das du halt da immer mit hast.
Das ist meiner Meinung nach dieser zweite große Player da drinnen.
Aber sonst ist da jetzt eigentlich nichts da, was sonst noch irgendwie stört. Es bleibt wirklich sehr, sehr klar und sehr, sehr...
Ja, störend finde ich es nicht, aber ich finde, du hast schon so ganz leichte Anklänge von was... Ich würde es weder sahnig noch karamellig nennen,
laktisch ist da,
aber ganz leicht laktisch, genau. Aber das nicht auf der harten Seite.
Das ist so wenig da, dass das verbindet sich für mich in meinem Kopf dann schnell halt mit diesem Fruchtthema zusammen zu einem Ding. Und das passt da ganz gut dazu, weil sonst ist das für mich immer so ein bisschen ein Faktor, der mich oft einmal wo stört, wenn das zu intensiv ist.
Nein, ich finde, das ist halt überhaupt nicht überbordend.
Nein.
Es wird relativ schnell, oder ich weiß nicht wieso, aber mich stört es relativ schnell, wenn irgendwas laktisch ist und dann Gelbfrucht hat, weil dann ist sofort Erdbeer-Campino. Das ist sofort Pfirsich-Campino.
Ja.
Also, oder halt Frou-Frou für mich.
Ja, Frou-Frou ganz stark und das gar nicht meins.
Und das finde ich wiederum da gar nicht.
Und macht grundsätzlich ähnliche Sachen, nämlich auch, dass zuerst einmal einen ordentlichen Bogen macht und erst dann die Säure kommt. Und auch da wieder sehr lang da bleibt. Da habe ich insgesamt ein bisschen mehr Würze, die auch hinten noch stark bleibt. Ein bisschen Holzwürze auch gefüllt, die halt da schon mehr spürbar ist.
Genau.
Und dieses gelbfruchtige Thema wird lustigerweise auch noch hinten noch mal intensiver.
Mhm.
Die Frucht wird... Die gewinnt ein bisschen an Intensität, finde ich.
Mhm.
Und ist aber auch klarer, gelbfruchtig, mehr Pfirsich als Weingartenpfirsich, finde ich jetzt.
Mhm.
Also das ist in der Nase viel, viel weißer.
Ja.
Und am Gaumen ist es schon viel klarer gelb.
Mhm. Und dann hinten noch, finde ich, hast du fast zu dieser Würzigkeit, die du einer Reduktivität zuschreiben würdest, finde ich.
Ja, aber ganz leicht.
Mhm. Und gepaart mit diesem Holzthema, wie du gerade gesagt hast, das ist wichtig da, ja.
Also so Grundstruktur von den zwei Sachen ist schon ähnlich.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass das in so eine Richtung rauskommt, wenn ich bei dem einen weniger schwefel als bei dem anderen.
Nein.
Okay. Weil das eine hat so, das hat diesen ganzen Funk behalten, hat aber die Grundstruktur trotzdem sehr ähnlich.
Mhm.
Und das andere hat halt diesen Funk gar nicht, wirklich gar nicht.
Mhm.
Also das ist so, deswegen da geht für mich mein Kopf immer so in Richtung, weil zwei so Sachen, die strukturell so ähnlich sind und dann das eine so wild und das andere so clean und sauber.
Ich verstehe, was du meinst, aber nein.
Gehe sofort in die Richtung. Okay. Es ist dasselbe Weingut, derselbe Winzer, dieselbe Winzerin, es ist dieselbe Rebsorte.
Es ist nicht dieselbe Rebsorte.
Ah, okay. Okay.
Ist meiner Meinung nach auch spürbar. Aber... Du merkst, dass es der gleiche Winzer, die gleiche Winzerin
ist
natürlich.
Ja, aber ich finde die Handschrift oder die Ähnlichkeit an die zwei Sachen ist schon klar gegeben.
Ja, gell?
Mit diesem, wie die Säure kommt, wie das zuerst einmal einen Bogen macht. Rebsortentechnisch. Für Riesling hat es mir zu wenig Säure.
Richtig, ja.
Für die ganzen burgundischen Sachen macht es ein kurzes Bogerl, aber geht es ja nicht aus, das...
Es ist nicht die gleiche Rebsorte bei den Zwaren, gell?
Ja, aber es ist beides kein Riesling.
Es ist beides, ja, das würde ich da schon sagen.
Ja, nein. Aber ich würde auch beiden jetzt nicht irgendwie...
Du würdest keinen breiten Burgunder zuschreiben, ja?
Nein, ich würde generell keinen Burgunder dazu schreiben, tatsächlich.
Was ist es dann?
Ja, das überlege ich gerade. Ich meine, von regionstechnisch hätte ich das jetzt irgendwo nach Österreich oder Deutschland da.
Mhm, ja.
Nirgends anders hin, weil das spürt sie so an, als würde es möglich sein, sowas in Richtung, also fast eher Österreich zu geben.
Ah.
Aber kann halt auch in Deutschland wer machen. Also beides gut vorstellbar.
Mhm, mhm.
Also ist es Deutschland oder was?
Es ist Deutschland.
Deine Reaktion nachzugehen.
Soll ich dir irgendwelche Tipps geben, die in irgendeine Richtung bringen?
Schwierig, ich überlege gerade, was sich so in diese Richtung bauen lässt. Weil das hat schon Säure. Also das funktioniert schon mit Säure, aber halt nicht unendlich. Das sind unterschiedliche Rebsorten, sagst du. Ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass das aus relativ vielen Sachen so in die Richtung bauen kannst. Das ist ein bisschen mein Problem, was ich damit habe.
Aber beim zweiten. Beim ersten verstehe ich es sehr gut. Den ersten wirst
du der erste ist ganz schwierig. Der zweite, ja, es muss irgendwas sein, was halbwegs Säure hält, nicht ultra viel davon hat und das mit Holz spülen kann, ohne dass es stirbt. Aber für mich geht es vielleicht Weißburgunder oder sowas, aber...
Ah, also doch in die Burgunder-Richtung.
Ja, ich weiß halt nicht, wo ich sonst hin tun soll.
Sehr richtig, ich würde es auch nirgendwo anders hin tun.
Also ist es Weißburgunder oder Chardonnay?
Es ist Chardonnay.
Chardonnay, okay. Mhm. Ja, gut. Aber das ist so arg, dass die Frucht so stark im Fokus ist. So, das bringt mich immer so ein bisschen von Chardonnay weg. Mhm. Aber gut. Okay, und das erste ist dann...
Nicht was? Erratbar für dich wahrscheinlich.
Okay. Also Silvaner oder was?
Nein, es ist nicht Silvaner. Aber guter Tipp für Deutschland.
Naja, nein, keine Ahnung. Aber was ist das erste dann? Weil das erste, das kann viel sein, finde ich.
Das ist richtig, das kann viel sein. In welche Richtung würdest du die zwei Sachen nur hauen innerhalb von Deutschland oder bist fertig?
Boah, ganz schwierig. Also das schreit für mich nicht nach irgendeiner Region, wo ich sofort was am Schirm habe, wo ich sage, da hin würde ich es packen.
Richtig.
Es muss irgendwo sein, wo es kühl genug ist, es kann nicht ganz warm sein. Na, keine Ahnung.
Mhm. Und jahrestechnisch?
Ganz schwierig. Wirkt alles beides nicht wahnsinnig gereift, also wird es eher jung setzen.
Yes.
21, 22.
Für 21 ist es,
zu wenig
sagt Säure. Der Winzer, viel zu breit.
Okay, ja. Gut, das verstehe ich, aber ja. Also ist es 22 oder was?
22.
Ja, okay.
Ganz frisch rausgekommen, gerade die zwei.
Mhm. Dann sagen wir mal, was die zweite Rebsorte ist da erst.
Vielleicht kommst du dann drauf. Elbling.
Ah, Elbling.
Okay. Never heard.
Ja, doch, aber wie hätte ich auf das kommen
sollen? Nein, eben. Deswegen kriegst du das. Ja, du musst dich ab und zu ein bisschen anstrengen.
Okay. Ah. Wer macht sowas?
Ja, das ist die richtige Frage.
Puh, nein, keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Nein.
Na, passt, dann hast du eine ganz neue Geschichte. Weil Elbling ist schon so der letzte Hint, der dir auf den Winzer bringen kann.
Ja, nein.
Okay, gut.
Habe ich nicht am Schirm offensichtlich, oder zumindest nicht am Schirm, dass Elbling von dieser Person gemacht wird.
Ich habe meine Einleitung auch genauso gebaut, dass du keine Ahnung hast. Ja, außer perfekt. Vielleicht, dass es Deutschland sei, Kinder.
Ja, ja.
Ansonsten positionierungstechnisch, ja, ganz genau. Das ist da jetzt sehr hart. Wir sind heute wieder in einem Teil von einer sehr bekannten Region, die wir noch nie im Glas gehabt haben.
Oh.
Und dass die Weine mangels Detailwissen sehr, sehr schwer zuzuordnen sind, das ist natürlich so ein Teil vom Anreiz, wieso ich die in die Blindverkostung beide geschmissen habe. Wir sind in der, heute fest, Obermosel. Have you ever heard of Obermosel?
Mosel kenne ich, aber das ist das nicht.
Das ist das nicht. Das ist was ganz anderes. Mhm. Das heißt aber Obermosel.
Okay.
Und das ist tatsächlich ein Teilstück der Mosel, die du nicht kennen kannst fast.
Nice. Cool.
Und der Winzer, über den wir heute reden, der nennt die auch die deutsch-luxemburgische Mosel, beziehungsweise andere Leute nennen es auch so, aber er hat halt mehrfach gesagt, die deutsch-luxemburgische Mosel. Okay. Jetzt kannst du ein bisschen einordnen, wo wir ungefähr sind.
Ja.
Genau, an der Grenze.
Zu Luxemburg.
Zwischen Deutschland und Luxemburg, beziehungsweise direkt am Dreiländereck.
Ja.
Frankreich, Deutschland, Luxemburg, da oben, ganz genau. Mhm. Wir sind beim Jonas Dostert.
Ah, Jonas
Sagt Dostert. Er dir was?
Ja, das sagt man natürlich was, aber Elbling hätte jetzt mit ihm nicht verbunden, das habe ich nicht am Schirm.
Das ist eine der Sachen, die ihn famous gemacht haben tatsächlich, dass er Elbling nicht komplett ignoriert hat.
Nein, ich habe ihn nur am Schirm halt für so schon mal gehört, steht auf der Liste irgendwo weiter, um das mal genauer anzuschauen, aber ich habe es noch nie im Glas gehabt, glaube ich, tatsächlich.
Ich habe es jetzt tatsächlich genauer angeschaut, weil ich auf der Liste gestanden für spannende Region, habe ich noch nie irgendwas gehabt von dem Eck, muss ich mir mal anschauen. Und dann ist wieder ein Hörertipp gekommen vom lieben Udo. Vielen, vielen Dank dafür, der gesagt hat, ich habe gerade das Dostert probiert. Hey, verkostet es doch bitte auch. Das kann halt spannend sein, die Geschichte ist super, super cool, die Weine taugen mir voll, schaust einfach an, das war was für ein Podcast.
Vielen Dank.
Ja, und ich bin dem Ganzen gefolgt.
Sehr gut.
Also du hast ja eine spannende Geschichte vor dir, weil du kennst weder die Rebsorten, noch das Eck von der Mosel, noch den Winzer. Also bist bereit.
Yes,
sehr
let's
gut.
Go.
Wir sind in Nittel an der Mosel. Auch das wirst du wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Das ist einfach ein kleines Weinbaudorf. An dem Teil der Mosel, die man halt am allerwenigsten kennt von allen Moselteilen. Und die hat mit der restlichen Mosel tatsächlich sehr, sehr wenig zum Tun. Das ist jetzt weder steile Terrassen, noch Schiefer, noch Riesling. Mhm. Also all das, was man im Normalfall mit der Mosel verbinden würde, haben wir da so gar nicht. Und der Jonas fokussiert sich ja wirklich stärker auf das Thema Burgunder-Rebsorten und auf autochthone Rebsorten mit einem sehr schwierigen Ruf, wenn es überhaupt einen Ruf hat, und zwar Elbling. Der Grund dafür, also der Grund für die Rebsortenauswahl, ist einerseits das Thema Burgunder-Rebsorten, die wachsen ganz besonders gerne auf Kalk. Was gibt es an der Obermosel ganz viel? Genau, Kalk. Und das hast du dann mit diesem Steinmehl sogar beim ersten gehabt, obwohl der erste sehr viel anderes hat. Und trotzdem kommt es sogar da raus. Mhm. Und der Elbling fühlt sich auf dem ganzen Kalk relativ wohl, plus natürlich Burgunder-Rebsorten und Kalk, wir wissen, dass das ganz gut zusammenpasst.
Ja.
Und es gibt dort auch noch so ein bisschen Dolomitgestein. Und ja, das ist ähnlich wie das Gestein in den Dolomiten, richtig erkannt. Das hat auch was mit Kalk zu tun, hat aber einen höheren Magnesiumgehalt. Und das bröckelt deswegen viel spitzer. Also das ist so dieses, wenn du so dieses Dolomiten, diese Zacken vorstellst. Dieses
Schorfe.
Das ist es, genau. Und das ist ganz lustig, weil da über Nittel quasi so ein Hügel ist, wo diese Weinreben raufwachsen, die so relativ sanft sind. Und dann hast du dieses bröckelige, harte Kalk auf der einen Seite und Dolomitgestein auf der anderen Seite. Mhm. Also relativ spannender Boden natürlich. Und wenn du jetzt Riesling draufschmeißt, wird das wahrscheinlich nicht so wie an der Terrassenmosel. Ja. Und dementsprechend ist diese Region dann relativ schnell so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie halt ganz anders ist und ganz anders behandelt werden muss als der restliche Teil der Mosel. Du hast jetzt im Glas, wie schon gesagt, einmal Chardonnay 2022 und einmal Elbling 2022 von Jonas Dostert. Zu den Weinen und zum extrem herausfordernden Jahr 2022 erzähle ich dann nachher noch viel mehr. Mhm. Aber jetzt fangen wir mal an mit der Geschichte von Jonas. Und ich bin ja gespannt, du hast ja noch ein bisschen was im Glas, wie du dann zur Entwicklung des Weines stehst am Schluss. Mhm. Weil auch das ist ganz spannend. Sie sind jetzt beide schon 4 Stunden offen gewesen, brauchen das auch mindestens. Und am Schluss ist dann auch so ein bisschen diese funky Reduktion ein bisschen weg und du spürst ein bisschen mehr vom Elbling selber tatsächlich.
Ah, ja.
Der Jonas, der ist mangels alternativen Winzer geworden, hat er gemeint. Sein Papa hat zwar Weingut gehabt, aber das hat er jetzt nicht so stark mitgekriegt, wie es andere Winzerkinder mitkriegen würden. Von klar auf hat er zwar schon so die Lese ein bisschen mitgemacht teilweise, aber er hat nie im Weingarten jetzt groß mithelfen müssen, nie im Weinkeller, das hat ihn auch überhaupt nicht interessiert. In der Jugend war es dann eigentlich recht entspannt, hat er gesagt, da war er viel mit Freunden unterwegs, viel Fußball spielen, viel draußen halt und wenig im Weingarten eigentlich. Und der Papa hat ihn nie wirklich so gepusht in die Richtung. Also der war selber kein richtig passionierter Winzer, der hat das gemacht, weil das war halt seine Arbeit.
Ja.
Das war einfach sein Job.
Das hilft halt auch, dann pusht halt auch nicht die nächste Generation so rein, wenn es da selber halt einfach nur der Job ist und nicht die,
und
die
nicht
absolute
die
Leidenschaft.
Genau. Und der Jonas hat deswegen gesagt, na cool, Fußball ist offensichtlich lustiger, spielen wir Fußball.
Egal.
Wie die Schule dann langsam zu Ende gegangen ist, hat der Jonas aber noch immer keine konkrete Idee gehabt, was er genau machen soll. Der hat in der Jugend einmal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit Wein, hat er gesagt. Er hat nicht gewusst, wieso er sich das Zeug eingeschüttet hat, aber gute Idee war es nicht. Und hat dann längere Zeit die Finger wirklich komplett von Wein gelassen. Also so eine Art von Erfahrung. Wir kennen sie vielleicht mit anderen Geschichten. Mit Wein habe ich sowas tatsächlich noch nie gehört, dass irgendwer einfach nie wieder Wein getrunken hat, nachdem er eine schlechte Weinerfahrung gehabt hat.
Man hört es normalerweise mit Tequila
oder so. Ja, ganz genau. Das sind so die Sachen, die man dann nie wieder im Glas haben möchte. Beim Jonas war es tatsächlich der Wein. Das hat er dann natürlich nur mal ein bisschen weggetrieben von diesem Weinbaugedanken.
Klar.
Und wie schon gesagt, das war ihm generell fern. Also er hat einfach kein Interesse gehabt an diesem, wie wächst so eine Pflanze da im Weingarten und so weiter und wenig Touchpoints mit dem Ganzen. Daheim ist auch nicht wirklich drum gegangen, jetzt so stark. Und er hat aber sonst auch nicht wirklich gewusst, was er tun soll. Also hat er die Entscheidung einmal so weit ausgeschoben, wie es irgendwie gegangen ist. Hat er mal einen Zivildienst gemacht. Wie der dann vorbei war, hat es aber keine Ausreden mehr gegeben. Und er hat sich dann nicht für das Studium im Bereich Biologie und Sportwissenschaften entschieden, weil das hätte ihn zwar sehr interessiert, alle beiden Sachen. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen vom Fußballspielen.
Mhm,
und die Biologie vielleicht doch so ein bisschen vom Interesse für diese Grundlagen her. Mhm. Aber er hat dann gemeint, Lehrer wollte ich auch nicht werden. Und was studierst du denn? Die zwei Sachen, wenn du dann nachher nicht Lehrer wirst. Gut, dann ist es halt doch irgendwie Richtung Wein gegangen, weil das Thema war ihm halt nicht so fremd wie alles andere.
Mhm.
Und dann hat er einfach einmal ein Praktikum gemacht, weil er sich gedacht hat, wenn er da jetzt ein Praktikum macht und das taugt ihm dann gar nicht, dann kann er was anderes auch machen. Dann hat er einfach ein Praktikum, hat ein bisschen was verdient. Check. Ne? Das erste Praktikum hat er dann im bischöflichen Weingut in der Gegend gemacht.
Okay.
Amen.
Das klingt und auch wild.
Ja, das war halt, damit er irgendwas macht und nicht unbedingt aus großem Interesse. Und das ist halt einfach genauso bischöflich, wie es auch konventionell ist natürlich. Und dort hat er das erste Mal einen Winzerkollegen kennengelernt, der dann wirklich das Feuer entfacht hat, hat er gesagt. Das war der Johannes Weber vom Hofgut Falkenstein und der war damals Lehrling bei diesem bischöflichen Weingut. Und der hat den Jonas so ein bisschen an der Hand genommen und hat ihm alles erklärt. Der Jonas hat gesagt, wir waren gemeinsam im Weingarten, ich habe keinen Plan gehabt und der Johannes hat mir alles stundenlang über Pilzkrankheiten erklärt und am Anfang wollte ich das alles gar nicht wissen. Und er wollte einfach über irgendwas anderes reden, der Jonas. Und der Johannes hat gesagt, aber schau mal da, siehst du das an diesem Blattl? Das ist das und das und deswegen passiert das. Und wenn dann im Frühling das nicht ordentlich bearbeitet wird, dann haben wir im Sommer das und das Problem. Und der Jonas hat sich gedacht, aber die Bundesliga spielt. So ungefähr.
Es ist Sonntag 15.30 Uhr, was willst du von mir?
Genau das. Aber mit dem Johannes hat er das erste Mal so ein bisschen Weine verkostet. Und zwar nicht irgendwas, sondern spannende Weine. Mhm. Und das war dann das, was er gecatcht hat. Es war nicht unbedingt der Weinbau oder die Weingartenarbeit, sondern es war dieses, hey, es gibt andere Weine.
Da geht es mehr.
Als diesen Blödsinn, den ich mir irgendwann einmal eingeschüttet habe, den ich nicht mehr sehen kann. Und das hat er dann trotzdem genug gecatcht. Also auch damals war er nicht so, ah, ich will jetzt unbedingt Winzer werden, sondern so, ah, warte mal, es gibt da aber was anderes. Es hat ihn genug gecatcht, dass er geblieben ist im Weinbaubereich und hat einfach nur ein Praktikum dran gehängt. Es ist noch immer so ein bisschen auszuschieben von dieser Entscheidung oder so ein finales Fin von dieser Entscheidung. Und vom zweiten Mal war er dann bei einer Genossenschaft in Luxemburg bei Van Morel. Da hat er vor allem im Keller gearbeitet und hat am Anfang gemerkt, Kellerarbeit, da hat er überhaupt kein Gespür mehr für diese Saisonen und da hat er keine Ahnung mehr, was draußen im Weingarten passiert und das taugt ihm dann auch nicht wirklich. Also es ist schon wichtig, dass er auch im Weingarten draußen steht. Das heißt, so dieses nur Kellermeister sein, nicht sein Ding. Also dann mit Praktikum Nummer 2 fertig war, hat aber das Interesse für Wein generell, er hat schon so stark gepackt gehabt, dass er gesagt hat, okay, passt. Jetzt will ich das machen. Also da hat er auch schon ernsthaft angefangen dann zu verkosten, richtig spannende Weine kostet und richtig viel Zeit zu dem Zeitpunkt da schon investiert gehabt einfach. Und hat dann gesagt, okay, passt, aber wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es ordentlich und mache einfach eine Ausbildung zum Winzer. Und das war dann 2008. Da hat er die verkürzte Version, weil halt Abi gemacht, ist ein Zweijährige, ist er eingestiegen. Und er war damals klar, dass er eben nur viel zu wenig Wissen und auch viel zu wenig praktisches Wissen vor allem gehabt hat, dafür, dass er jetzt einfach beim Papa einsteigt. Also das wollte er nicht, der wollte schon eine ordentliche Ausbildung haben und nicht irgendwie halt sich dahin wursteln. Also das ist schon so dieses, er hat einmal schauen müssen, was es wirklich ist, aber wenn er es dann macht, dann will er es kennen.
Macht schon Sinn, ja.
Genau. Und er hat auch das Gefühl gehabt damals, wenn ich einfach nur an die Uni gehe jetzt, nach diesen 2 Praktika, habe ich viel zu wenig praktisches Wissen noch immer. Das geht sich einfach nicht aus insgesamt. Also Ausbildung zum Winzer. Und er hat gesagt, in der Berufsschule ist er dann auch wirklich mit vielen Gleichgesinnten auf einmal zusammengesessen. Und da ist nochmal dieses Thema Kulinarik und Genuss dazu gekommen. Da war er dann alt genug, da war er so 21, 22. Und da hat ihm das dann wirklich gehuckt gehabt. Also spätestens zu dem Zeitpunkt und dann nach einem Jahr der Ausbildung hat es in der Uni Geisenheim die Möglichkeit zum dualen Studium gegeben. Das hat es vorher nicht gegeben. Und er hat gesagt, okay, passt, das ist es jetzt. Das klingt jetzt nach was, was ich machen will. Aber, und man muss ja halt dazu sagen, er hat gesagt, in der Berufsschule waren halt alle immer ein Stückchen jünger als er.
Ja, sicher.
Und er hat gesagt, da sind jetzt Leute in meinem Alter, das klingt spannender nochmal. Und hat sich direkt inskribiert, aber er wollte ja nicht das eine Jahr Ausbildungszeit wegschmeißen, also hat er einfach parallel studiert und die Winzerausbildung gemacht.
Ah, oh, okay.
Hartes Business.
Das geht.
Das geht, es ist aber halt, du kannst sonst nichts anderes tun natürlich.
Ja, klar. Seit Zeitraubend.
Richtig, quasi. Ganz genau. Parallel hat er also diese verbleibende Ausbildungszeit abgearbeitet. Das habe ich übrigens noch nie so gehört. Vielleicht machen das manche so, aber ich habe es halt noch nie so erzählt gehört zumindest. Du brauchst einfach eine gewisse Arbeitszeit, die du in Lehre quasi verbringst an verschiedenen Weingütern. Und wenn du das parallel zur Uni hinkriegst, dann kannst du parallel dazu die Gesellenprüfung am Schluss machen.
Aha, okay.
Das heißt, der hat einerseits seinen Bachelor gemacht an Geisenheim und andererseits die Gesellenprüfung am Schluss abgeschlossen. Und okay. Halt immer dann gearbeitet, wenn er nicht in der Uni war quasi.
Spannend, ja.
Er hat gesagt, Uni-Life war grundsätzlich schon cool, weil du bist halt schon während der Wochen dort. Und man muss ja dazu sagen, am Wochenende ist er dann immer heimgefahren, der Liebe wegen hat er damals gefahren.
Ja, ja.
Weil ihn natürlich ein bisschen gefragt hat nach diesem Geisenheim-Life, wie war das für ihn, wie hat er das empfunden. Auch wenn er ein bisschen öder war.
Ja.
Aber er hat gesagt, das war grundsätzlich kein Problem, das war in der Berufsschule viel Ärger
und
in der Uni viel weniger arg. Und er hat es durchaus genossen und man lernt halt viele Leute kennen und die bleiben einmal
da. Die Connection
schweißt halt zusammen. Das
ist schon gut, ja.
Genau. So, 2012 ist es jetzt also. Der Jonas hat seine beiden Abschlüsse fertig und überlegt jetzt, wie es daheim weitergekommen. Also jetzt fokussieren wir uns wieder auf zu Hause, auf die Obermosel. Der Papa hat einen kleinen Betrieb, das sind so rund 6 Hektar gewesen damals. Mittlerweile sind es ein bisschen mehr, es sind also zwischendurch schon mal 7, 7,5 gewesen. Jetzt sind wir wieder bei 6,5. Aber damals rund 6 Hektar. und so ganz andere Ansätze und Ideen, als er hat. Na, also ich habe vorher schon anklingen lassen, der Papa ist Pragmatiker. Hm. Und dem Jonas war es sehr wichtig damals, wie er aus der Uni gekommen ist, die Entwicklung irgendwie so ein bisschen voranzutreiben von diesem Weingut, das halt gefühlt jetzt keine großen Entwicklungen gemacht hat seit x Jahrzehnten. Und den Papa aber gleichzeitig schon zu unterstützen. Also das war schon so, wir machen das jetzt gemeinsam, ich mache das nicht alleine.
Ja, nicht einfach nur, lass mich einfach machen, weil ich weiß besser, sondern ich will schon mit dir gemeinsam das machen. Aber mir taugt es voll, also können wir ja gemeinsam was Neues machen. Quasi.
Und wie schwierig das sein wird, war mir am Anfang nicht klar.
Ja, es klingt sehr, also ich will nicht sagen naiv, aber es klingt halt so sehr optimistisch
und ambitioniert. Ja. Genau. Parallel zur Arbeit daheim hat sich der Jonas dann auch noch eine Teilzeitstelle geholt, an einem Bio-Weingut in Luxemburg, einfach damit er noch mehr lernt und damit er beim Papa so langsam einsteigt. Weil der Papa war noch sehr fest am Ruder. Da hat auch sich nicht wirklich so viel bewegt, sagen wir mal
so. Also fest am Ruder, aber halt ohne Leidenschaft quasi. So
ja, halt so arbeiten wir.
Ja,
Und er,
schwierige Kombi, ja.
Und der Jonas hat erzählt, er war immer Montag bis Mittwoch in Luxemburg. Und dann am Donnerstag ist er zur Obermosel gefahren und hat dann halt am Wochenende, also am Donnerstag und am Freitag und am Wochenende, meinem Papa mitgeholfen. Und das ist ein paar Jahre so dahingerannt, bis ihm Jonas bewusst worden ist, so jetzt muss er wieder eine Entscheidung treffen. Weil in Luxemburg hat er karrieretechnisch, hat nämlich wirklich überlegt, ob er jetzt einfach woanders dann was tun soll stattdessen. Und in Luxemburg mit diesem 3-Tage-Ding, da kannst du halt dann nicht weiter rauf, da kriegst du nicht mehr Verantwortung, sicher, weil du musst entweder Vollzeit sein.
Ja.
Genau. Und den Betrieb vom Papa kannst du in der Teilzeit, wenn du die Hälfte der Zeit nicht da bist, auch nichts schieben, also, auch nichts beeinflussen. Bist,
geht halt wieder alles zurück, wie es davor war.
Ja, ganz genau. Logisch. 2015 war das dann, wo der Punkt gekommen ist, also wo er schon ein paar Jahre aus der Uni heraus war und jetzt gesehen hat, okay, irgendwas muss ich jetzt tun. Und da wollte er dann schauen, okay, passt, wie viel kann ich wirklich daheim machen, wenn ich jetzt Vollzeit da bin. Und ich habe jetzt vorher ganz kurz anklingen lassen, dass Papa Dostert und der Jonas schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Und der Jonas hat gemeint, ich bin eher der Verkopfte, aber der Begeisterte. Also der, der alles machen will und probieren will und alles einmal durchdenken will. Und der Papa ist halt der Pragmatiker, der die Sachen erledigt sehen will. Der will, dass man da nicht 15 Mal drüber reden, der will, dass das abgehackt wird auf seiner Liste und dann passt es.
Und wieso jetzt anders? Mal drüber reden,
er will 15 Mal drüber reden, er will sich überlegen, wie das anders gegangen hat und zwar 15 Mal anders. Und der Papa sagt, wenn wir jetzt die ganze Zeit reden, dann wird es nie erledigt. Genau, er hätte es jetzt schon machen können. Ja. Da hat es also einen sehr, sehr großen Interessenskonflikt gegeben zwischen, hey, ich will jetzt unbedingt was anderes machen und na, passt doch, wieso sollte man was anderes machen? Und beim Jonas ist dann auch noch dieser Ausblick über den Tellerrand hinweggekommen. Also dieses, er war in Geisenheim, der hat alles Mögliche probiert.
Auch viel verkostet.
Viel verkostet, genau. Und er hat gesagt, man fühlt sich an der Obermosel zwar sehr als Moselaner und trotzdem fühlt sie sich so an, als war man so ein blinder Fortsatz von dieser Region. Also beim Jonas war schon also ein bisschen dieser Punkt drinnen, dieses, keiner kennt uns, da kann man was tun. Mhm. Da kann man was machen und zwar was Eigenständiges.
Ja, anstatt dem Ansatz, es kennt uns eh keiner, wir können eh nichts machen.
Ja, ganz klar. Wir dann einfach so weiter, weil passt schon, geht sich schon aus.
Besser wird sowieso nicht so quasi.
Genau. Und er hat auch gesagt, was spannend war für ihn oder was er auch so ein bisschen gesehen hat, er war relativ lange in Luxemburg drüben und in Luxemburg wird das ja extrem gepusht. Also die Luxemburger Mosel, das ist berühmt, das ist der Kalk, das ist ein Wahnsinn, das ist alles cool.
Und ja klar, die haben halt auch nicht daneben, also schon daneben, aber halt trotzdem in einem anderen Land. Die können halt im eigenen Land, müssen sie das pushen, weil das ist quasi so das Beste.
Ja, genau.
Und in Deutschland hast du halt Obermosel und die Mosel, die jeder kennt und dann schwierig, ja.
Ja, ganz genau. Und beim Papa war es eben auch so, dass diese Perspektive über dieses Wachsen überhaupt nicht gegeben war. Ja. Er hat gemeint, schau, wir haben einen Haufen Privatkunden, die müssen happy sein, der Betrieb muss wirtschaftlich sein, passt. Also auch dieses Privatkundenthema und zwar Privatkunden only.
Okay.
Only.
Ja, also halt wirklich so dieses ganz klassische, wir sind ein kleiner Betrieb, passt, wir liefern das ab, was die Leute haben wollen. Keine Eigenständigkeit in Wirklichkeit, sondern einfach halt nur so gemacht, damit es passt.
Genau.
Kannst ganz gut davon leben. Wird nie wen wirklich mehr interessieren, als wir halt diesen Privatkundenstamm. Aber ist ja okay, wenn das dein Ziel ist.
Ja. Aber der Jonas hat das überhaupt nicht gesehen für
Ziel
sich.
Ist. Ja, genau.
Und der Jonas hat auch gesagt, er hat sich wirklich zwischendurch öfter, nicht nur einmal, aber öfter überlegt, ob er das wirklich mit dem Papa durchziehen will. Mit diesem konstanten Gegenwind gegen absolut alles. Oder ob er nicht was ganz anderes macht. Und er hat gesagt, okay, passt. Als Kellermeister only hat er sich sowieso nicht gesehen. Und wenn du nur Außenbetriebsleitung machst, dann hast du aber nie was mit dem Wein zu tun. So mit diesem Endprodukt. Hm. Das ist auch scheiße. Er wollte ja beides machen. So. ganz alleine ein eigenes Weingut aufbauen, wenn es eh eins gibt mit einem spannenden Terroir, wo er was tun will damit eigentlich, richtig zach. Und du hast halt, wenn du irgendwas anderes machst, nochmal andere Arten von Freiheiten. Und wenn du daheim bist, musst du dich halt irgendwie integrieren versuchen und halt trotzdem versuchen, dass du was anschiebst. Und ihm war es offensichtlich wichtig, dass er das daheim macht. Mhm. Also Homebase zu was anderem ausbaut, als es jetzt ist. Aber er hat sich ja Exit-Strategien gebaut gehabt damals. Und zwar richtige. Und eine, das habe ich super spannend gefunden, deswegen habe ich es auch reingenommen jetzt in diesem Podcast. Eine ist tatsächlich entstanden bei den Konflikten mit dem Papa.
Okay.
Und zwar hat er dann damals, soweit war das schon, bei Beratungsinstitutionen für Landwirtschaft und für Weinbau angefragt, für irgendeine Form von Mediation, Hilfe bei der Konfliktbewältigung. Wirklich? Also der war sehr weit, was das angeht. Okay. Grundsätzlich, der Jonas denkt über alles 15 Mal nach und bildet sich da sehr konkrete Meinungen und ist aber auch sehr bereit, dass er halt was tut. Und das sieht man an diesem Beispiel sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, weil es ist ja immer noch konstruktiv. Ne? Weil man sieht absolut gleichzeitig auch, wie festgefahren das gewesen sein muss, dass du zu so einem Punkt kommst, wo du das überlegst, im Detail überlegst. Ja. Nämlich nicht nur so, ja okay, könnte ich machen, sondern halt wirklich schon wo anfragst und schon mit Leuten redest.
Ja genau, und sagst, hey, dieser Konflikt ist so tief, der sitzt so tief, dass wir irgendwie von außen Hilfe brauchen. Auf jeden Fall hat es bei jeder Stelle geheißen, haben wir nicht die Kapazitäten oder generell haben wir nicht.
Hätten mich jetzt auch gewundert, wenn sie das gehabt hätten, aber
ich dachte, das gibt es tatsächlich. Das, ja? Okay. Es gibt.
Haben trotzdem keine Kapazitäten.
Aber es sind halt diese Angebote so minimal vorhanden, beziehungsweise zahlt es halt teilweise anscheinend einfach nicht.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Politikum, dass es halt gibt. Genau. Passt, haben wir mal eine schöne Presseaussendung machen können.
Das und das hat man so hart aufgeregt, den Jonas, dass er gesagt hat, okay, passt, das kann es doch nicht sein, das ist so wichtig, dass solche Konflikte beigelegt werden. Ich mache eine Ausbildung zum Mediator.
Nein, ich wollte gerade sagen, er gründet einfach selber diese Stelle und fertig. Yes,
absolut. Er hat gesagt, das kann es doch nicht sein. Und vor allem, man kriegt es auch bei einer drüben von Frankreich ein bisschen mehr noch mit. Da gibt es immer wieder Suizidwellen von Landwirten, weil die Situation so schwierig ist. In Deutschland ist es ein bisschen weniger arg, aber du kriegst es halt aus Frankreich, wenn du so an dieser Grenze wohnst, extrem viel mit und extrem stark mit. Jetzt natürlich mit den Bauernprotesten noch mal stärker, aber auch gesagt, vor 10 Jahren war das schon so. Und das hat ihn tatsächlich so bewegt, dass er gesagt hat, okay, ich mache jetzt diese Ausbildung zum Mediator und wenn das bei uns daheim nicht ordentlich funktioniert, längerfristig, dann muss ich sagen, okay, passt, ich lasse das einmal. Und schau, dass ich einfach anderen Leuten bei sowas hilf.
Voll spannend. Starker. Voll spannend. Also ein cooler Ansatz, dass man aus seinem eigenen Problem eigentlich sagt, okay, passt, was kann ich da wiederum Positives draus schöpfen? Das ist
ja, voll.
Nicht deppert.
Mhm. Und er hat die Ausbildung auch fertig gemacht. Also er ist jetzt ausgebildeter Mediator.
Davon bin ich ausgegangen, wenn du sagst, er hat neben Geisenheim quasi gleichzeitig
die Winzerausbildung gemacht.
Und dann traue ich ihm schon zu, dass er das auch fertig macht, weil es klingt nicht so, als würde er was anfangen, nur damit man es anfängt.
Und vielleicht hat dem Jonas diese Ausbildung dann im eigenen Konflikt doch so viel geholfen, dass sie das Zusammenarbeiten ausgegangen ist irgendwie. Und er hat auch gesagt, es ist mit der stärkeren Zusammenarbeit dann nur mehr Vertrauen entstanden. Aber das war halt ein sehr langwieriger Prozess. Jedenfalls war es so, dass der Jonas blieben ist. Der hat 2012 einmal ein ganz kleines Stickel Weingarten übernommen, Elbling, weil hat eh keinen interessiert so richtig und es ist halt, was das sei, nicht unbedingt der wichtigste Weingarten gewesen. Also hat er das einmal so ein bisschen gekriegt zum Spülen, hat das dann auch gleich 2012 angemeldet zur Biozertifizierung. Keiner verstanden. Natürlich nicht.
Der spinnt ja.
Ja, genau. Was tut er denn jetzt, der Bub? Auf jeden Fall hat er im Jahrgang 2014 das erste Mal einen eigenen Wein gemacht. Das war natürlich ultra zart, weil das 2014 als das monströse Regenjahr, bei dem einmal alles schief geht irgendwie. Und er hat gesagt, das war schon ein bisschen zart, aber es war zumindest so, dass er mal so ein bisschen halt selber getestet hat daheim. Die ersten 2 Jahre, 2012 und 2013 gar nicht, gell? Erst ab 2014 das erste Mal so richtig Wein gemacht.
Spannend, daheim. Aber er hat den Weingarten hat er schon seit 2012 quasi.
Den Weingarten, also bewirtschaftet, mitbewirtschaftet und richtig alleine bewirtschaftet hat er den, ganz genau.
Okay.
Also
aber hat nichts draus gemacht.
Nein, nichts draus gemacht. Und auch dieser 2014er, das ist vor allem Weißburgunder, den er nicht selber bewirtschaftet hat, sondern den er dann gekriegt hat zum Mach was.
Okay, spannend.
Und was witzig ist an der ganzen Sache, ist natürlich, ist das stilistisch dann was anderes gewesen, ne? Weil der Jonas hat halt schon im Prinzip von Anfang an im Kopf gehabt, was er so ungefähr machen will. Andere Sachen als der Papa auf jeden Fall. Und witzig war dann, dass viele von den Privatkunden gar nicht so abgeneigt waren, weil sie sich einfach gefreut haben, dass da jetzt der Sohnemann auch was macht.
Ah, der Sohnemann macht was. Aus Prinzip gar nicht, weil einer das geschmeckt hat.
Naja, das wissen wir nicht, ne? Ja, aber ja, die waren aber, nicht aber so dieses, was ist denn das?
Ja, ja.
Sondern so dieses, ah, der Sohnemann macht was, das probieren das wir doch gleich. Super, coole Sache.
Gut, ich meine, das ist
und halt, das hat dem Papa vielleicht auch ein bisschen geholfen dabei.
Ja, und wenn das eine Region ist, die halt ein bisschen strukturschwächer ist, als ja, wie die Mosel daneben quasi, die halt da alles abnimmt, dann sind natürlich die Privatkundinnen auch gewillt, dass sie sowas unterstützen, weil sie wahrscheinlich links und rechts sehen, wie die Leute aufhören.
Ja, sicher.
Ja.
Genau, und das dürfte schon so ein kleiner positiver Faktor gewesen
ja,
sein.
Sicher.
Und zwischen 2014 und 2018 hat dann der Jonas immer mehr Flächen übernommen und teils also Flächen mit unpassendem Material gerodet, verstärkt Burgundersorten angepflanzt, weil das halt natürlich auch sinnvoll ist für ihn, wenn er wirklich so dieses Thema Kalk stärker spüren will. Weil Elbling ist halt wirklich viel Traubenmaterial. Also wir kommen nachher noch mal ein bisschen stärker zum Thema Elbling, aber das ist halt wirklich einfach ein Massenträger.
Ja.
Und nur dazu ein relativ schwieriger. Also das ist ein Massenträger mit sehr dünner Haut.
Das ist ja total blöde Kombination.
Das heißt, das Ding ist halt anfällig für Peronospora und Oidium und generell alles, was irgendwie faulen kann, ist auch nicht optimal für sie.
Okay, ich verstehe, warum es nicht so die ja, Top-Rebsorte
also ist. Es wird viel für Sektgrundwein und für halt Cuvées verwendet, weil du halt sehr viel Ertrag kriegst.
Ja, ja.
Und dann erntest du das halt früh und schaust, dass es halt nicht zum Schimmeln anfängt und dann ist die Sache erledigt.
Dann passt schon.
Genau, du musst halt die Daumen drücken, dass es nicht irgendwann zwischendurch im Sommer mal irgendwas kriegt und ja, dann weg damit. Auf jeden Fall hat er ein paar von den Sachen, also er hat Elbling, gerade die spannenden Lagen, behalten, weil er gesagt hat, okay, Challenge accepted. Yeah. Schauen wir mal, was man daraus machen kann, natürlich. Aber er hat halt auch andere Flächen, die halt weniger sinnvoll bepflanzt waren, gerodet und hat gesagt, okay, passt, was würde der gerne machen? Genau, Chardonnay-Pflanzen, Spätburgunder-Pflanzen. Und ist halt dann trotzdem immer stärker reinkommen in dieses Weingut. Also du merkst, dass ab dem Zeitpunkt war dann irgendwo so ein bisschen der Faktor, wo dann eben aufgehört hat, woanders zu arbeiten und dann auch wirklich heimgekommen ist. Und seine Vision war schon ganz klar, was haben wir für Potenzial in der Region? Wie kann ich da was draus machen? 2018 ist dann dieser ganze Lebensentwurf nur mal so richtig auf der Kippe gestanden. Da hat er nämlich seinen ersten eigenen Jahrgang unter eigenem Namen gemacht. Davor war das alles so beim Papa ein bisschen mitgerannt.
Ah, okay.
Genau.
Also nur so, ja passt, das ist
er
so
probiert jetzt
an die
was.
Privatkunden halt ja, genau, präsentiert quasi als, das hat der Bub gemacht, ja, schaut, kostet das mal, aber
exakt,
nicht unter seinem Label rausgekommen.
Genau, okay. Und 2018 war das allererste, der war natürlich auch viel da an Traubenmaterial, deswegen ja, ist es wahrscheinlich auch leichter gegangen. Mhm. Aber das war das erste Jahr, wo er wirklich unter seinem eigenen Namen Wein gemacht hat. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo der Jonas Doster dann auf einmal auftaucht ist auf allen möglichen Weinkarten, auf allen möglichen Moselgeschichten auch.
Ja.
Und davor hat das einfach überhaupt gar keiner kennt. Und das Spannende an diesem Startjahrgang ist, dass dieser erste sehr, sehr gut funktioniert hat. Und es hat mich ein bisschen erinnert an einen anderen Kollegen mit einem sehr spannenden Chardonnay.
Ja.
Allerdings war es in dem Fall ein Winzer, der einen Tipp weitergegeben hat, nicht auf Instagram gepostet hat.
Ah ja.
Ende 2019, als der Jahrgang dann so richtig vor der Veröffentlichung war, kurz, hat ein bekannter Moselwinzer, wir wissen nicht ganz genau, wer es ist, oder zumindest ich weiß es nicht ganz genau, wer es ist, die Weine vom Jonas an die Mosel Fine Wines weiterempfohlen. Das ist ein Expertenduo für, genau, Moselweine. Die haben einen englischsprachigen Newsletter, der hat ungefähr die Reichweite von einem mittelgroßen Fachmagazin und meiner Meinung nach einen höheren Expertengrad, sommerlicher Fachmagazine. Auf jeden Fall, dieser Newsletter ist sehr, sehr einflussreich. Und dieses Expertenduo ist anscheinend sehr, sehr anerkannt in der gesamten Weinbranche. So. Bisher haben die überhaupt gar keine Beiträge und Weine aus der Obermosel gehabt. Also dürften sie durchaus interessiert gewesen sein, als ein bekannter Moselwinzer einer gesagt hat, hey, der Jonas Dostert macht da jetzt eine spannende Sache. Mhm. Schaut euch das einfach einmal an. Dann haben die zwar beim Jonas angefragt und der Jonas hat gesagt, sicher schicke ich was, ich habe noch kein Etikett. Nehmt es einmal.
Cool.
Und hat sich halt nicht viel erwartet, weil sie dachte, das ist was ganz anderes als klassische Mosel. Es geht in komplett andere Richtungen. Mal schauen, ob das überhaupt irgendwo vorkommt, wenn überhaupt. Und von Mosel Fine Wines hat es aber für dieses erste Jahr 2018 richtig gute Bewertungen gegeben.
Mhm.
Einerseits zum Thema Elbling, weil das halt eine sehr spannende Geschichte war, dass das überhaupt einmal wer ordentlich macht.
Ja.
Und dann auch zu den Burgunder-Rebsorten. Also auch dieses Mosel und Burgunder. Ja, es kann durchaus funktionieren.
Mhm.
Und damit war diese Initialzündung dann erledigt. Und ab dann hat im Prinzip dieser Verkauf funktioniert wie ein Selbstläufer. Und das ist ein riesengroßer Bonus für den Jonas, weil wenn er eins hast, dann ist es Verkaufen.
Ja,
und jetzt
ja,
muss er in Jonas vorstellen, mit 50.000 Privatkundinnen und Privatkunden, wie er verkaufen muss und noch schlimmer, und da hat er öfter mal mitfahren müssen mit seinem Papa, auf Privatkundenmessen. Ach, der Horror.
Du meinst auf
Softbahnstätten. Endverbrauchermessen, ganz genau. Nennen wir es charmant Endverbrauchermessen. Ja. So. Er hat gesagt, immer dann, wenn er heimgekommen ist von sowas, war er so fertig, da hat er einen Tag nichts tun können, weil das halt einfach...
Ja, da gingen halt wirklich viele Leute einfach nur hin, damit sie wegschießen.
Ja genau, da landen sie halt bei dir und dann torkeln sie weiter.
Ja.
Und recht viel bringt das nicht. Und du musst dann aber trotzdem versuchen, das zu verkaufen, weil vielleicht nehmen sie was mit.
Genau, aber so richtig, und du darfst nicht in die Tiefe gehen, weil interessiert uns keinen.
Genau. Ja. Und da hat er halt einfach eine riesige Maßen gehabt, weil er hat von Anfang an gewusst, okay, passt, so wie der Papa würde es nicht machen. Aber als Winzer aus einer Region, die keiner kennt,
ja,
international sowieso nicht, national auch nicht wirklich, ja, to be honest,
ja,
und dann musst deine Sachen irgendwo hinbringen. Der Papa hat übrigens nie wirklich Händlerinnen und Händler gehabt. Das heißt, da gibt es null Verbindungen. Ja, ist
wirklich nur Endverbraucher.
Genau. Das heißt, es war wirklich ermaßen, dass Mosel Fine Wines gesagt hat, coole Sachen.
Ja.
Liebe Winzerinnen und Winzer und liebe Händlerinnen und Händler, schaut sich das doch einmal an. Ab da ist es wirklich grand.
Geil.
Richtig cool, ja. 2018 hat er insgesamt 1 Hektar selbst bewirtschaftet. Sowohl im Folgejahr als auch in den Jahren drauf hat er dann nur einiges anpflanzt. Und dann sukzessive ein bisschen mehr vom Papa an übernommen. So in den Jahren 18 bis 21 hat er gesagt, er hat unendlich viel Lehrgeld bezahlt. Weil du halt diese warmen Jahre hast, also 18 bis 20 waren eigentlich relativ warm, ja, alle, halt unterschiedlich durchaus vom Jahr her, aber alle warm. Und 21 war dann wild. Das hat ihm, also dieses 21er Jahr, hat ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Pragmatismus im Bereich Weingartenarbeit beibracht. Das, ja, ist also ein wichtiger Punkt. Er arbeitet jetzt mit seinen rund 3 Hektar komplett alleine. Also das macht er alles alleine, mhm, nach wie vor. Und am Jahr wie 21 war das halt irrsinnig zart. Zu Beginn hat er eine Fläche, die er übernommen hat, eben gleich bio-zertifiziert gehabt und war eigentlich immer so auf diesem Bio ist die Bearbeitungsgrundlage, ich will nichts anderes machen, ganz klar für ihn. Dass er nicht konventionell arbeiten wie der Papa.
Ja.
Und er hat gesagt, obwohl er auch jetzt grundsätzlich Bio sehr, 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 sehr sinnvoll findet und halt niemals Herbizide verwenden wird und so weiter. Aber 2021 hat er phosphorige Säure wieder eingesetzt. Weil er gesagt hat, er hat es nicht anders gesehen.
Das leidige Thema der phosphorigen Säure.
Ganz genau. Und hier haben wir einen, der sagt, er kann sich vorstellen, dass das wieder zu Bio dazukommt, tatsächlich, die phosphorige Säure. Was wir auch schon ein paar Mal gehört haben mittlerweile.
Ja, das ist ja die Diskussion, dass das quasi nur durch Lobbyismus nicht in der Bio-Zertifizierung, genau, mehr ist und bla bla. Ja.
Richtig. Und deswegen ist er nicht bio-zertifiziert.
Mhm.
Weil das Thema phosphorige Säure, ohne das hat er gesagt, war 2021 einfach nicht gegangen.
Mhm.
Chancenlos verloren. Und er hat gesagt, deswegen schreibt er nirgendwo hin, dass er Bio oder fast Bio arbeitet, weil er sagt,
ja,
wenn es Winzerinnen und Winzerkollegen gibt, die das durchziehen, dann dürfen sie die Bio aufschreiben.
Ja, aber nicht, wenn es das...
Er erzählt mir ganz genau, wie er arbeitet, aber er ist nicht Bio.
Ja.
Punkt. Fertig. Ja. Und es gibt da einen Grund. Ne?
Ist auch fair.
Was er absolut nicht ändern will, ist, dass er alleine arbeitet. Also er will keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Okay.
Weil er sagt, je mehr du im Weingarten bist, desto mehr verstehst du auch, was da tatsächlich passiert, desto mehr kennst du deine Weine am Schluss.
Natürlich,
auch,
ja.
Und er hat gesagt, da entsteht fast so eine Intimität mit den Parzellen. Also du weißt ganz genau, wie es dort ausschaut an jedem beliebigen Tag.
Klar.
Kannst du ein bisschen schneller reagieren.
Bist du die einzige Person dort.
Genau. Außerdem musst du halt, und das ist der zweite Punkt gewesen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zahlen, den Betrieb weiter ausbauen.
Ja.
Du musst halt einfach, der Papa hat nämlich einen Mitarbeiter und hat halt aber auch mehr Fläche. Das heißt, das geht sich bei dem insgesamt aus.
Ja.
Das heißt, der Jonas muss was dazu nehmen.
Der Papa hat quasi die 3,5 Hektar dann, oder was?
Der Papa hat 4 Hektar plus minus, genau.
Ah, ja, ja. Und ja, er hat ungefähr die 3 und so kommt es gesamt dann auf diese
6,5. Auf diese 6,5 plus minus, ganz, okay, genau. Und er hat gemeint, platztechnisch sind sie in ihrem kleinen alten Weinkeller, den sie halt haben, im Ort drinnen, relativ an der Kapazitätsgrenzen, also ein bisschen was geht noch, aber nicht so viel, dass er dann am Schluss drauf kommt, dass er einen Mitarbeiter voll zahlen kann oder, ja, auch nur halb zahlen kann. Ja. Plus Mitarbeiter finden, auch immer schwierig.
Ja, und ich glaube, in einer Region, die halt offensichtlich nicht so die Riesenreputation hat, weil wenn jetzt da als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, als Potenzielle irgendwo mal was sucht, also das müssen ja fast Leute sein, die aus der Region sind, mehr oder weniger.
Weil, ja.
Sonst gehst du halt an die Mosel, aber dass da jetzt da extra...
Oder nach Luxemburg oder so.
Ja, genau.
Aber du halt bist nicht da halt dieses
Zwischending, was keiner kennt.
Richtig.
Ja, ist auch schwierig.
Genau. Also du hast halt insgesamt so einige Punkte, die für Erben einfach nicht für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sprechen. Okay. Und auch dieses Thema Ausbauen, soweit, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ordentlich zahlen kann und diese Verantwortung übernehmen kann. Ja. Das sieht er aktuell einfach nicht. Also wir sprechen nachher noch über das Thema Zukunft, aber das sieht er aktuell nicht so.
Na gut, ist ja auch fair,
ich meine. Ja. Ich, generell sehr, sehr spannend, wie weit er da immer rein überlegt in die einzelnen Themenbereiche. Die letzten paar Jahre, also 2021, 2022 und 2023, waren für ihn insgesamt sehr motivierend, hat er gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass er alles negativ sieht. Auch wenn er manchmal halt von solchen durchaus, ich würde nicht sagen pessimistischen, aber
ja, schon ein bisschen
leicht,
pessimistisch, ja.
Leicht überpragmatischen Ansätzen erzählt. Aber er hat gesagt, er hat extrem viel dazu lernen können. Nur mal, weil wir halt mit 22 so extremes Hitze- und Dürrejahr gehabt haben, das ihn vielleicht bis jetzt am meisten gefordert und gestresst hat. Also 22 war vielleicht das schwierigste Jahr. 21, was Nässe und so weiter angeht. Aber 22 wegen der Dürre und vor allem, weil man schon mit Dürre in das Jahr gestartet ist. Mhm. Das war das große Problem. Und dann haben die einfach 7 Wochen lang keinen Regen gehabt, während der wichtigsten Periode. Okay. Und er hat gesagt, so viel Zeit, was ich da vor dem Regenradar verbracht habe, das kann man keiner zurückgeben. Weil du halt einfach bangst und hoffst, dass das jetzt endlich kommt. Du kannst nichts tun. Und er hat gesagt, hätte ich gewusst, dass sie dann doch solche Weine ausgängen insgesamt, wer hätte Angst gehabt, dass er einfach komplett Ausfälle hat.
Ja.
Also, dass er nichts hat.
Das ist gar nichts.
Und dann ist halt, ja, dann kannst du das halt vergessen. Und er hat gesagt, hätte ich gewusst, dass sie dann eh was ausgeht, dann hätte ich mir so viel Stress, der Sport und meine Freundin auch. Und ich habe gesagt, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Aber jetzt hat er halt gelernt, dass er so extreme Trockenjahre sie ausgängen. Plus, was er sich hat, einiges neu anpflanzt gehabt da in den Jahren davor. Das macht es nur mehr schwieriger. Also, wenn du viel alte Reben oder hauptsächlich alten Rebbestand hast, der dann doch ein bisschen besser umgehen kann mit diesen sehr langen Dürreperioden. Also das war einfach insgesamt kein lustiges Jahr, das 22er. Und auch die Kellerarbeit war dann nicht lustig, weil gerade so Sachen wie zum Beispiel der Elbling, grundsätzlich ein Masseträger, übrigens einer der ältesten Rebsorten in Europa.
Ja, das, von dem her habe ich so ein bisschen am Schirm gehabt, weil das habe ich irgendwo schon mal gelesen gehabt, aber halt nie irgendwie, dass sich dann noch mehr intensiver darum kümmert.
Nein, also wenn, dann landet es eben in der Sektgrundweinproduktion von sehr großen, ich will es gar nicht Sekthäuser nennen. Sektproduzenten. So.
Sektindustrie.
Und Sektindustrie. Ja, nein, einmal Sektindustrie, weil das ist es halt auch wirklich. Da landet es im Normalfall und dann ist es halt verschwunden quasi von den einzeln ausgeschriebenen Rebsorten, weil da siehst du es halt dann natürlich nirgends. Und das, der Elbling als Masseträger hat grundsätzlich relativ viel Power, relativ viel Schub, will eigentlich relativ viel Trauben auch rausschmeißen. Das heißt, du musst halt schon sehr vorsichtig damit umgehen. Und der hat 22 relativ große Gärprobleme gehabt. Also auch das war natürlich ein Kampf. Und vor allem nach diesem extrem konträren Jahr 21. Also er war jetzt sehr verwöhnt von der Säure von 21 und so weiter. Und wenn dann danach so ein Jahr kommt, hat er gesagt, das war schon relativ hart. Und er hat wirklich um jedes bisschen Frische da drinnen gekämpft, so gut es irgendwie geht. Und ich finde es sehr spannend, weil das beschreiben die Weine sehr gut.
Ja, ja. Voll, weil dieses, zuerst bleibt das alles einmal stehen und dann geht es sich halt doch irgendwie noch aus. Und dann fährt halt die Säure nicht arg, aber sie fährt schon irgendwie noch weiter.
Genau.
Dann funktioniert das schon.
Und das war halt ein Kampf von vorne bis hinten.
Verstehe, ja.
Er hat grundsätzlich gesagt, dass diese moselanische Frische, also diese Frische, die du grundsätzlich mit Moselweinen, diese Kühle, die du mit vielen Moselweinen verbindest, das ist schon was, was ihm auch sehr wichtig ist. Jetzt umgemünzt natürlich auf dieses obermoselanische Terroir, aber das ist grundsätzlich was, was er transportieren will. Und es ist halt so, dass bei Erna einfach später geerntet wird im Normalfall. Also sie haben im Normalfall ein bisschen ein kühleres Klima zumindest. Aber es ist halt sehr, sehr jahrgangsabhängig natürlich. Und wenn du so eine Dürre hast, dann musst du halt einfach kämpfen um jedes einzelne Ding. Was für ihn übrigens schon immer klar war, und das ist auch ganz spannend und auch konträr zu Teilen der Mosel, aber zu anderen nicht, ist das Thema Holz. Das hast du eh vorher schon angesprochen.
Ja.
Der Jonas sagt, das Holzfass ist für mich die absolute Grundlage für Topweine. Und das Holzausbau war bei mir immer außerhalb der Diskussion. Mein Papa natürlich nicht, aber bei ihm war das immer so, er sagt, das ist ein natürliches Medium. Das macht einfach am meisten Sinn für ihn, Holzausbau, das funktioniert. Im Keller wird dann vorrangig mit burgundischen 228er Fässern gearbeitet. Der Großteil ist natürlich gebraucht, ab und zu kommt immer ein Eiches dazu, wenn er irgendwann ein Eiches braucht. Aber das ist halt reduziert. Man spürt es auch da ist Holz nicht das Hauptthema an der ganzen Sache, aber es ist durchaus da. Er sagt auch, Naturwein taugt ihm überhaupt nicht das Wort. Also er möchte das Ganze nicht Naturwein nennen.
Ja, fair. Oder einen besseren Vorschlag.
Ja, er hat ein bisschen überlegt, ob sowas wie Handwerk oder sowas in der Richtung am besten passt, weil er halt wirklich alles per Hand macht. Ne? Also so dieses Thema, er ist alleine im Weingarten, er kennt jede einzelne Rebe. er arbeitet da mit der Hand von vorn bis hinten. Natürlich wird dann auch händisch geerntet und alles, ist eh klar. Und er hat gesagt, Handwerk ist so das, wo er sich am wohlsten fühlt damit. Natürlich wird er spontan vergoren, nichts filtriert, minimal geschwefelt. Du siehst, dass die Weine halt schon ein bisschen an. Ne?
Ja.
Also gerade der Elbling, der hat ein bisschen länger auf der Maische verbracht. In dem Fall waren es 4 Tage. Der Chardonnay Net, der ist direkt gepresst.
Der ist direkt, ja.
Genau. Also schauen wir uns die Dinge mal ein bisschen genauer an. Es gibt insgesamt beim Jonas ein paar verschiedene Rebsorten, die reinsortig ausgebaut werden. Mhm. Natürlich aufgrund von der Fläche jetzt nicht 15 verschiedene Rieden oder sowas in Richtung. Also das ist dann einzeln. Das heißt, es gibt einen Chardonnay 22, es gibt einen Elbling 22. Mhm. Dann gibt es noch einen Spätburgunder 22, aber ich glaube, der kommt erst. Und dann gibt es noch mehrere Cuvées. Und das ist halt immer so auf Basis dessen, was im Jahrgang natürlich passiert. Es gibt einmal die Cuvée Carambolage. Mhm. Da landet alles Mögliche drinnen. Das ist manchmal ganz leicht Rosé, manchmal nicht. Also je nachdem, ob Spätburgunder drinnen landet oder nicht. Aber das ist wirklich immer Carambolage, das ist schon Absicht so.
Ja.
Und er hat gesagt, das ist auch ein bisschen, ja, das ist halt passiert beim ersten Mal bei 2018. Da hat er einfach mehr Menge gehabt, als sie erwartet haben tatsächlich. Und dann haben gesagt, okay, passt, was da mal mit diesem Rest? Und haben das dann einfach zusammengeführt in einem großen Stahltag und gesagt, wir probieren jetzt einfach mal, was damit passiert. Und dann hat ihm das 2018, aber recht gut getaugt und hat gesagt, okay, passt, dieses Konzept werden wir weiterführen. Das ist halt so easy, funky, netty.
Ja.
Das ist Natural Wine. Genau. Und da gibt es nur in Pure Dolomite, natürlich benannt nach den Dolomiten, nach dem Gestein. Das ist eine Cuvée aus Chardonnay und aus Elbling. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das jeweils im Jahr zusammengesetzt ist, aber das ist eine Mischung aus den beiden quasi. Und dann gibt es, wie schon gesagt, nur einen Spätburgunder. Das ist so die einzige Rotweinsorte, die er hat. Der Elbling, sehr regionsspezifisch. Schon auch immer so ein bisschen ein Thema, wie bearbeitet man denn ordentlich, sodass nicht einfach nur ein klarer, nichtssagender Sektgrundwein da rauskommt, sondern irgendwas anderes. Dementsprechend auch so ein bisschen dieses Thema mit Maische. Was kann man da ein bisschen rausholen? Kriegt man da ein bisschen was raus zumindest, auch an Tanningerüsten und so weiter. Das sind sehr dünne Schalen, das heißt, du kannst
deswegen
das durchaus
ist
ein bisschen
auch
lassen.
Sehr, sehr fein, ja.
Genau. Und
ich meine, das hat nur 4 Tage, ne? Das ist jetzt nicht
ja, ja, aber ultra, das hat trotzdem 4 Tage. Und das ist sehr, sehr, sehr genau, also sehr fein strukturiert dann nach hinten. Du merkst, das ist ein bisschen gestanden,
aber
es ist nicht intensiv.
Gefühlt hätte ich mir jetzt da eher 24 Stunden geben oder so, als wie die 4
Tage. Genau, das ist halt die dünne Haut vom Elbling.
Das ist der Elbling.
Genau, das spürst du ganz genau. Und hier, wie schon gesagt, der Chardonnay dann direkt gepresst und dann kommen die 2 eben in die 228er Fässer und bleiben dort, bis sie dann abgefüllt werden. Also so ein gutes Jahr ungefähr.
Ja.
Kommt halt ein bisschen drauf an, wie schon gesagt, der Elbling 22 war ein bisschen gärfaul, es hat ein bisschen länger gedauert, aber ja, solche Sachen hast du halt auch drinnen, wenn du einfach sagst, du willst halt nichts zuführen. Gehört einfach dazu. Der Elbling kostet 15 Euro und der Chardonnay kostet 28.
Mhm.
So, jetzt kannst du bewerten. Ah ja, und du kriegst es bei Weinfurore, wenn du das magst.
Ja, ja, Weinfurore gibt es das. Daher ist mir der Name so bekannt und, und ich habe es jetzt ein bisschen am Schirm, weil ich es bei Weinfurore schon gesehen habe, dass die das haben und immer wieder ein bisschen hypen das ganze Zeug, aber ich habe es halt noch nie irgendwie mitbestellt oder sonst was und deswegen noch nie gekostet. Was soll ich dann bewerten? Ist das wurscht?
Du kannst es aussuchen, was du bewerten möchtest.
Dann würde ich gerne den Elbling bewerten, weil mir taugt das ehrlicherweise mehr.
Mhm.
Ich finde, das ist der für mich zumindest jetzt in dem 22er-Vergleich der spannendere Wein.
Ich finde ihn extrem spannend, aber ich würde da gerne beide hinstellen, einfach damit du auch siehst, was für spannend das ist.
Ja, und also, weil du da die Handschrift wirklich gut erkennen kannst, beziehungsweise halt diese Kombination aus Handschrift und Jahrgang.
Genau, das ist mein Punkt. Also du hättest theoretisch alle Weine nehmen können, ich würde jetzt nicht alle hinstellen,
ja, ja, natürlich.
Aber bei denen, wenn du siehst da von der Strukturierung her, dass der Jonas schon sehr überlegt, wie er seine Weine macht.
Macht, ja. Ja, also ich finde das insgesamt, dieses Funk-Sausteuer-Thema wird weniger. Also dieses ganze Reduktionsthema geht natürlich schon weg als im Glas nochmal. Aber es ist trotzdem da.
Mhm.
Geht für mich gerade lustigerweise. Ich finde, das hat gerade so eine Hartkäse-Vibe-Richtung.
Wirklich? Was?
Ich finde, das hat gerade so eine Hartkäse-Vibe. Aber ich habe das manchmal, wenn das so, das ist, glaube ich, meistens sind Sachen, die rebsortentechnisch schwer mit Trockenheit umgekehren. Ich habe das meistens bei Veltliner auch, dass das in so eine käsige Richtung geht und das ist meistens sind das dann trockene, zu warme Jahre und ein bisschen Trockenstress.
Ja.
Dieses ganze Funk-Thema, Sauerstoff-Thema geht schon ein bisschen zurück. Mhm. Also das ist noch leicht spürbar, aber das verändert sich so ein bisschen in der Nase, finde ich. Und es geht viel mehr in diese Würzrichtung, finde ich.
Ja.
Viel mehr in dieses so ein bisschen Kamillentee, der ein bisschen schon länger gestanden ist und so.
Ja, genau.
Aber ist ein schönes Ding. Und halt einfach super spannend, was man da aus Elbling machen kann.
Absolut.
Und ich bin da irgendwo bei einer 9,1, 9,2. Ist ein sehr schönes Ding, eine super Preis-Leistung für die 15 Euro.
Finde ich ja.
Richtig cool. Macht Spaß und trotzdem kannst du dich länger damit beschäftigen.
Genau.
Also ist ein schönes Spannungsfeld zwischen interessant, kannst länger reinriechen, kannst länger nachschmecken, verändert sich auch im Glas ein bisschen.
Voll.
Hat halt so ein bisschen diesen Naturwein-Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Also für mich schon.
Durchaus.
Aber trotzdem hat es halt einen super Trinkfluss, obwohl es jetzt nicht der Ultrasäure-Killer ist quasi. Ja, ist cool.
Ja, genau. Also ich habe es einfach super spannend gefunden, auf Basis dessen, wie dieses Jahr war.
Ja.
Dass sie dann trotzdem ausgeht, dass es frisch genug ist, dass es schön trinkig ist.
Voll.
Dass es nirgendwo wirklich breit wird. Also nein, nicht am Gaumen irgendwo zerrinnt, weil das passiert ganz gerne
ja,
mal.
Ja, genau.
Wenn irgendwas einfach nicht, erstens mal nicht am Punkt geerntet ist. Das ist ja immer gefährlich bei solchen Jahren natürlich.
Ja.
Wenn es generell sehr, sehr, sehr heiß war und dann jetzt irgendwann geerntet, wo es halt nicht passt.
Ja, dann bleibt es auch stehen und das war's. Ja.
Genau. Und das zerrinnt überhaupt nicht. Das hat immer nur außenrum eine schöne Struktur.
Ja.
Ich finde diese 4-Tage-Maische-Standzeit sind super.
Tun ihm gut, ja. Definitiv. Also.
Ich bin natürlich auch bei so einer 9,2 plus minus, hätte ich gesagt. Ja. Weil ich es auch wirklich spannend finde, mich länger damit zu beschäftigen.
Ja,
voll. Also das ist einfach was ja, mein Interesse halten kann.
Voll, ist richtig cooler Wein und ich würde halt jetzt ja gern im Vergleich dazu natürlich die 21er oder sowas kosten, weil es mich sehr interessieren würde, wie das ist in einem Jahr, das nicht so offensichtlich schwierig gewesen ist, wie du das jetzt erzählt hast,
ja,
wie 22 bei einer war.
Weil falls irgendwer halt irgendwo 21er hat,
ja, damit.
Gibt es uns bitte.
Genau.
Es war nicht so leicht, leider.
Ich habe mir es gedacht.
Sehr gut. Also, wie geht es weiter mit dem Jonas? Er hat gesagt, jetzt einmal diese allgemeine Situation am Weingut, diese Struktur am Weingut, auch wie es mit seinem Papa und so weiter weitergeht, das bleibt jetzt einmal fürs Erste so. Irgendwann wird der Papa dann in Pension gehen, aber das dauert eben noch ein bisschen. Also das ist jetzt noch nicht so weit, dass das sofort passieren würde. Und grundsätzlich gibt es ohnehin noch viel mehr zu lernen. Also der Jonas ist jetzt nicht so einer, der sagt, jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, ich habe fertig gelernt. Das hast du jetzt schon ein bisschen ausgekehrt. Ja, also es ist schon dieses Dazulernthema, mit jedem einzelnen Jahrgang war es wichtig, hat er wieder irgendwas gelernt. Und er hat gesagt, jetzt so 2023, 2024 hat er sich nur ein bisschen mehr gewappnet gefühlt gegenüber den Herausforderungen. 2023 war natürlich dann auch wieder nicht super easy, echt klar. Aber immer alles besser als 2022.
Okay.
Und er hat gesagt, mit 24 hat er jetzt schon mal ein gutes Startgefühl zumindest. Also starten sie jetzt einmal nicht mit Trockenstress rein, das ist schon mal ein großer Bonus.
Schon mal gut, ja.
Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Was definitiv nicht geben wird jetzt, ist der Ausbau. Das habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt. Also er will jetzt keine große Aufstockung der Fläche. Er hat jetzt, ich glaube, AA oder sowas in Richtung hat er mal dazu genommen. Also 1000 Quadratmeter, so bisschen was. Weil es halt einen spannenden kleines Fleckerl geben hat, das interessant war für ihn. Und der Jonas hat jetzt auch so ein bisschen die Rebsorten auspflanzt in den letzten Jahren, die er auspflanzen wollte. Das heißt, da sind wir jetzt auch mal ungefähr dort, wo er halt später dann hinwollen wird. Das heißt, da muss jetzt auch gerade nicht so viel tun. Natürlich, wie schon gesagt, kleine Sachen kann man immer mal ändern, aber diese großen Änderungen sind jetzt nicht geplant. Und für weitere Großinvestitionen ist ihm halt einerseits die wirtschaftliche Zukunft und andererseits die weinwirtschaftliche Zukunft und die Zukunft des Weinbaus zu unsicher.
Mhm.
Er hat gesagt, ich will jetzt gar nicht pessimistisch klingen und mir macht das auch sehr viel Spaß und ich will weiter meine Weine machen. Das mache ich schon absichtlich so, also das taugt mir schon so. Aber die Veränderungen in der Weinwelt sind aktuell so groß, dass ich jetzt nicht unendlich viel Kredit oder unendlich viel Risiko aufnehmen will, nur dafür, dass ich wachse.
Mhm.
Also ich will nicht wachsen um des Wachsens willen. Das, da hat er kein Interesse. Und ich gesagt,
das ist auch gerade ein schwieriger Zeitpunkt. Ja.
Absolut. Ja. Er hat auch gesagt, wenn das jetzt 10 Jahre davor gewesen war, würde das Ganze ganz anders ausschauen.
Ja, klar.
Dann würden auch seine Überlegungen anders ausschauen.
Was vor 10 Jahren Leute gemacht haben, die angefangen haben.
Yep, genau.
Also go big or go home. Ne? Also ja, so, zumindest viele, sagen wir mal so.
Genau.
War halt möglich.
Und jetzt ist es einfach was du viel stärker überdenken musst. Und das tut er halt eben auch. Er hat gesagt, es gibt schon so ein paar Punkte, wo er halt hin und her überlegt. Also er hat zwar selber noch keine PVs, aber er würde sich gerne anschauen, wie das jetzt weitergeht damit. In seiner optimalen Welt gibt es keinen Pflanzenschutz, aber das ist halt einfach aktuell nicht so. Das muss man halt damit leben. Und er hat gesagt, er ist auch sehr dankbar dafür, dass er den Stil Wein, den er macht, an der Obermosel jetzt so machen kann. Weil vor 10 Jahren hätten sie ihm noch komplett den Vogel gesagt und gesagt, was tust du da bitte? Und jetzt ist das schon so, dass natürlich einerseits von außen das Interesse kommt, eh klar.
Ja, es gibt halt einen Markt dafür.
Genau, aber auch von drinnen. Ja. Und das ist halt schon so, du wirst jetzt auch an der Obermusel nicht mehr als Spinner abgestempelt, sondern du kannst halt spannende Weinwege weiterverfolgen. Und das würde er jetzt einmal weiter tun, hat er gesagt.
Sehr gut.
Ja, und damit bin ich am Ende der Folge.
Super, voll cool. Also super Geschichte. Spannende Weine habe ich, wie gesagt, absolut nicht am Schirm gehabt, abseits vom Namen her. Aber halt so auf der Liste für muss ich für mal kosten und anschauen. Danke, dass du es mitgebracht hast, weil damit habe ich das jetzt fürs Erste erledigt. Jetzt möchte ich die anderen Jahrgänge auch nochmal sehen und die anderen Sachen kosten natürlich, weil angefixt bin ich jetzt natürlich schon. Weil es schon sehr spannend und mir war das halt nicht bewusst mit dem Regionsthema. Also ich den Namen kennt, habe aber nicht weiter recherchiert oder auch nicht weiter mitgekriegt gehabt, wo der jetzt genau sitzt. Ja. Sondern halt so irgendwie Mosel im Hinterkopf gehabt, aber das war's.
Ja.
Aber halt nicht, dass da spezifisch Obermosel und wie das alles aufgeteilt ist.
Genau. Diese andere
gar nicht,
Mosel.
Gar nicht am Schirm gehabt. Nein, null. Also das verstehe ich schon, wenn es das so negativ behaftet als Wurmfortsatz und sonst was beschreiben. Ja. Weil es ist halt für Außenstehende, hast du halt nicht am Schirm.
Ja, ein blinder Fleck halt einfach.
Ja, genau.
Genau. Sehr, ja, sehr deswegen spannend. Auch vielen, vielen Dank nochmal für den Weintipp. Voll. Ich habe gesagt, schickt uns gerne mehr davon. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns auch generell immer über Weinvorschläge und über Feedback von euch. Schickt uns das gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns dort auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.